Okay, das ist die Audioaufzeichnung zur Fragestunde im, was ist denn das? Das ist der Workshop vor der zweiten Klausur und ich starte die Aufnahme erst jetzt. Sie haben überhaupt nichts verpasst. Wir haben hier nur, also ich vor allem mit der Hörsaaltechnik gekannt. Und jetzt haben wir eine Liste von Themen, über die wir reden wollen und wir fangen jetzt an mit einer konkreten Frage zur Übungsklausur 2. Bitte stellen Sie Ihre Frage. Meinen Sie den Anfang, meinen Sie M1, Z Kreuz Z? Ja, Z ist ja denn R ist ja ein Körper. Ja, aber Z. Okay, und warum, ich meine, ja und?
Woher nehme ich denn das Lambda?
Okay, also es geht darum, dass wir hier diese Aufgabe 3 haben, Z Kreuz Z und R Kreuz R. Es gibt eine Abbildung und die Frage ist, ob das ein Vektorraumhomomorphismus ist. Und können Sie jetzt nochmal präzisieren, warum Sie jetzt auf den Startbereich gucken? Warum gucken Sie nicht im Zielbereich? Genauso, sondern warum haben Sie sich jetzt auf Z Kreuz Z? Wenn es Q Kreuz Q und R Kreuz R wären, hätten Sie dann auch innerlich gezuckt? Genau, was der Körper ist, über dem die Vektorräume definiert sind. Genau, danke. Das ist irgendwie der Punkt. Über welchem Körper sollen denn diese beiden Vektorräume definiert sein? Denn für einen Vektorraumhomomorphismus braucht man ja Vektorräume und zwar auch über dem gleichen Körper. Und hier ist erstmal nicht offensichtlich, was dieser Körper sein sollte. Okay, aber wir können ja mal einen Vorschlag machen. Welchen Körper könnten wir denn ausprobieren? R. Einverstanden. Das heißt, wir gucken jetzt quasi nach, ob Z Kreuz Z ein R-Vektorraum ist. Denn wenn nicht, dann ist dieser letzte Frageteil total sinnlos. Ne? Dann würde man einfach sagen, nö, ist kein Vektorraumhomomorphismus, weil das erste Ding überhaupt kein Vektorraum ist oder jedenfalls nicht über R. Und man könnte sich dann fragen, ja, was passiert, wenn man Q benutzt? Aber okay, da haben sich schon Leute darüber Gedanken gemacht, das weiß ich, weil ich dazu schon viele Fragen hatte und das war ja auch der Sinn dieser Aufgabe. Ich freue mich also, dass das funktioniert hat. Dann erzählen Sie doch mal, die schon drauf geguckt haben, wo ist da bei Z Kreuz Z das Problem? Warum ist das kein Vektorraum? Weder über R noch über Q. Los geht's, erzählen Sie, ja.
Weil man mit einer Realität demultiplizieren kann und dann kommt kein Vektor mehr in Z.
Das heißt, welcher Teil der Vektorraumdefinition geht schief? Ist es der Teil mit der Vektorenaddition und der abelschen Gruppe V1? Nö, der ist okay. Es ist die Skalarmultiplikation. Genau. Egal aus welchem Körper man da jetzt Elemente hernimmt, Q oder R oder irgendwas anderes, man kann immer Beispiele finden, wo dann nach der Skalarmultiplikation das neue Ding, das rauskommt, überhaupt nicht in Z Kreuz Z liegt. Und das heißt, man hat da gar keine Abbildung, die so funktioniert, wie eine Skalarmultiplikation das soll. Da ist dann völlig egal, ob irgendwelche Rechenregeln gelten. Das geht schief. Z Kreuz Z ist kein Vektorraum und deswegen kann die Abbildung auch kein Vektorraumhomomorphismus sein. Sehr schön und sehr gute Frage. Noch irgendwas zur Übungsklausur, wenn wir gerade dabei sind? Ja. Man kann die Abbildung trotzdem definieren, einfach von der einen Menge in die andere. Da haben wir kein Problem, denn wir dürfen ja von jeder nicht leeren Menge in jede nicht leere Menge Abbildung definieren, das können wir. Und wir können nach solchen Eigenschaften wie Injektiv, Surjektiv und so immer fragen, das ist immer sinnvoll. Nur gewisse andere Sachen, die sind halt nicht immer sinnvoll und dafür sehen wir hier ein Beispiel. Ja. Sind die ganzen Zahlen ein Körper? Kurz durchgehen, was gehört zu einem Körper? Jetzt möchte ich so Quizmaster-mäßig darum laufen, den Leuten das Mikro hinhalten. Tut mir leid. Ein bisschen. Ich werde nicht schlecht schlafen. Was gehört zu einem Körper? Wir haben zwei Verknüpfungen, Plus und Mal. Was brauchen wir für Plus, was brauchen wir für Mal? Ja.
Also es muss ein Ring sein und mit Mal muss eine abelsche Gruppe sein.
Fast. Was muss mit Mal eine abelsche Gruppe sein? Ohne die Null. Dankeschön. So, und bei den ganzen Zahlen, da haben Sie zwar eine wunderschöne Multiplikation, Sie haben einen Ring, aber Sie haben ja, selbst wenn Sie 0 rauswerfen, haben Sie da mit der Multiplikation noch nicht mal eine Gruppe. Also vertauschbar ist das alles, aber Sie kriegen keine Gruppe, weil ja zum Beispiel sowas wie 2 keinen Versus hat. für die Multiplikation. Was soll es denn sein? Deswegen ist Z ein wunderschöner Ring, aber kein Körper, und deswegen kriegen wir das nicht hin, dass das ein Vektorraum wird. Ja.
Wir haben jetzt schon ewig nicht mehr irgendwie nachgewiesen, dass etwas ein Körper ist oder sowas. Könnte das trotzdem in der Punkt schon so rankommen, dass wir nachrichten müssen, ob irgendwas ein Körper ist?
Ob was in der Probeklausur drankommt, das wissen Sie schon, weil, ja. Ja. Ich weiß es nicht, weil ich solche Aufgaben dann immer gleich wieder vergesse, wenn ich sie gestellt habe. Kann mich aber zumindest nicht daran erinnern, und ich finde es auch nicht so sinnvoll. Also, warum sollte ich sie nachrechnen lassen, dass irgendwas ein Körper ist, wenn wir doch so viele andere spannende Themen haben, die viel wichtiger sind? Selbst so eine Aufgabe wie die dritte hier, die ja zugegebenermaßen so ein bisschen fies ist, weil man drauf kommen muss, dass man gucken sollte, ob Start- und Zielbereich überhaupt Vektorräume sind. Das ist der Klassiker für eine Übungsklausur oder für eine Übungsaufgabe oder eine Workshop-Aufgabe, aber sowas würde ich Sie in der Klausur nicht fragen. Und ja, ich sehe die Erleichterung. Aber irgendwann habe ich das auch mal gesagt, ne? Es gibt so gewisse Aufgaben, die finde ich wichtig, die müssen Sie mal irgendwie sehen, und da müssen Sie auch Fehler machen, aber das würde ich halt nicht in der Klausur machen. Insofern, nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Also sowas wie, ist irgendwas ein Vektorraum, ist irgendwas ein Teilraum, ja, aber ist irgendwas ein Körper? Weiß nicht, finde ich da, wo wir gerade sind, in der Vorlesung auch gar nicht so interessant.
Können Sie uns dahingehend Vektor so nicht aus Glatteis, dass Sie uns irgendwas nehmen, was erstmal aussieht wie ein Vektorraum, oder ist es das?
Wenn ich das mache, dann frage ich explizit. Hier ist es ja so ein bisschen versteckt. Und das ist das, was ich daran dann für eine Klausur irgendwie fies finde. Nein, nicht, noch nicht mal fies, aber irgendwie so ein bisschen unangemessen finde, weil die meisten Studis in der Klausur ein bisschen nervöser sind als sonst so in ihrem Leben. Und dann überliest man auch einfach mal Sachen. Und es könnte sein, dass sie durchaus gesehen hätten, wo das Problem ist, wenn das ein anderer Kontext gewesen wäre, so wie in einer normalen Übungsaufgabe. Aber dass sie es da einfach nur wegen der Aufregung nicht sehen und weil sie sich in der Klausur auf andere Dinge beim Lesen konzentrieren. Das heißt, da ist die Frage, was prüfe ich da eigentlich ab? Ja, kann vorkommen, würde ich aber explizit nachfragen. Und ja, mit so expliziten Fragen führe ich sie vielleicht auch manchmal aufs Glatteis, dass etwas intuitiv so aussieht, aber anders ist. Aber ich würde es explizit machen in der Klausur und nicht so. Beruhigt sich das ein bisschen? Und ich sage, irgendwann in der Zukunft, wenn Sie selber Tests erstellen oder Klausuren oder irgendwas, diejenigen, die Lehrkräfte werden, da werden Sie sich vielleicht dann nochmal an solche Gespräche erinnern und reflektieren, wie bin ich da eigentlich selber drauf, was finde ich fair, was finde ich fies. Das ist interessant. Ja. Stopp, Moment. Jetzt müssen wir das gleiche Spiel spielen wie immer. Wie war das hier? Gibt es doofe Fragen? Ja? Nicht in meinem Hörsaal. Okay. Genau. Aufgabe 4c, finden Sie eine Basis für den Kern und für das Bild von Alpha, ja?
Reicht das, wenn wir die Basis hinschreiben, oder müssen wir das dann auch wieder beweisen, weil ja jetzt nicht steht, schreiben Sie nur hin?
Genau, da steht, finden Sie, und irgendwo oben über der Klausur steht, bei Fragen erwarte ich Behauptung und Beweis. Im Zweifel lieber so interpretieren, dass man da Behauptung und Beweis hinschreiben soll. In der Klausur mache ich das noch viel deutlicher. Dann steht auch immer sowas dabei wie bitte begründen oder bitte eine sichtbare Behauptung formulieren oder irgend sowas. Da denke ich auch wieder, wir machen Mathe. Eigentlich ist doch klar, dass wir Behauptungen formulieren und beweisen. Aber wenn man in der Klausur sitzt und man davor bei drei Aufgabenteilen hatte, dass man irgendwas nur hinschreiben soll, dann kann ich verstehen, dass man sich die Frage stellt, reicht hier hinschreiben oder reicht es nicht? Und deswegen schreibe ich lieber einmal extra hin. So. Dann hole ich doch jetzt mal, ich habe Angst, die Tafel zu bewegen. Ich mache mal das Bild hier aus, es sei denn, Sie möchten jetzt direkt noch irgendwas sagen zu. Ich habe auch keine Ahnung, da ich hier keinen Monitor dafür habe, weiß ich nicht, wie im Video das, was da jetzt zu sehen ist, aussieht und wie blöd das mit der Tafel ist, aber ich kann es im Moment ja auch nicht ändern. Also mache ich das Bild mal kurz aus. Und wir gucken an die Tafel, an die Themen, die wir da so haben. Und dann würde ich jetzt gerne mal sammeln, ich brauche was zu schreiben, was wir jetzt besonders wichtig finden, und ich brauche mehr Hände. So zwei extra Hände wären jetzt super praktisch. wenn Sie jetzt nochmal gucken, was wir da haben, ich würde mir gerne ein Stimmungsbild einsammeln und dann markieren. Ach so, da sind ja noch, oh, ja. Ja, ist das auch eine Meldung? Nein, okay, dann Sie zuerst.
Dann nochmal zur Prognose bei der 1D, kurz Verständnisfrage, wie man so von erzeugen
System. Tut mir leid, ich lache Sie nicht aus, ich lache, weil, ich glaube, es ist klar, warum ich lache, Moment. Da ist sie, glaube ich, noch. Gut, das ist jetzt nur für uns. Die Leute auf dem Audio werden sich so wundern, was wir die ganze Zeit zwischendurch quatschen. Also ich vor allem. 1e, ja?
Die Dimension ist ja immer von einer Basis so gesehen, oder?
Nee. Nee. Was für Objekte haben eine Dimension? Wo ist das definiert?
Ich dachte immer eine Basis.
Üben wir es nochmal kurz. Für was für mathematische Objekte ist definiert, was deren Dimension ist? Ja. Ja. Für Vektorräume, genau, oder Teilräume oder so, ja. Das heißt, wenn ich frage, was ist die Dimension, bla bla bla, dann sollte das Ding, zu dem ich diese Frage stelle, bitte ein Vektorraum sein, denn für die ist definiert, was eine Dimension ist. Für andere Dinge, für Mengen oder so nicht, wissen wir nicht, was es ist. Dann gucke ich halt auch quadratisch, ne? Wenn Sie dann sowas sagen wie, ja, hier, die Abbildung hat Dimension bla, dann gucke ich Sie verständnislos an. Wenn ich die Dimension bestimmen möchte, dann suche ich eine Basis und zähle, wie viele Elemente die hat, und dann habe ich die Dimension. So, das ist der Zusammenhang zu dem, was Sie gesagt haben. Aber ich habe noch jemanden gesehen, ja?
Was ist die Zeitplanung in der Klausur? Ist das da auch so viel oder weniger?
Auch so viel wie was?
Also ich hatte jetzt bei Übungsklausur das Problem, dass ich halt nicht kann.
Ja, das kann passieren. Die Frage können Sie sich selbst beantworten. Wenn ich die konzipiert habe für 90 Minuten und Sie das in der Zeit nicht geschafft haben, dann waren Sie zu langsam. Das heißt nicht, dass Sie durchgefallen sind, denn es kann ja sein, dass Sie in den 90 Minuten sehr viele Punkte gesammelt haben und einfach nur ein paar Teile nicht geschafft haben. Aber es heißt, Sie haben nicht alles bearbeitet. So, insofern waren Sie zu langsam. Vom Umfang her müssen Sie bei der richtigen Klausur mit was Ähnlichem rechnen, denn ich muss ja auch irgendwie alle Themen verarbeiten. Aber in der Klausur wird es auch wieder so sein, dass man manche Sachen nur hinschreiben muss. Und in der Klausur, ich weiß nicht, wie Sie das hier gemacht haben, also ob Sie wirklich alles genau unter realen Bedingungen getestet haben. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man dann von der Übungsklausur zur Klausur nochmal so einen Sprung hat von wegen, ich bin organisierter, mein Spickzettel ist wirklich fertig, ich habe den schon mal getestet, ich weiß, was wo steht, und dann ist man ein bisschen schneller. Aber vom Umfang her müssen Sie damit rechnen, ja. Diese Themen so. Ich habe kein Zeitgefühl. Okay, Stimmungsbild. Ich habe auch gar nicht geschaut, ob da jemand kommt und uns auswirft um 2. Aber vielleicht haben wir hier manche auch was zu tun um 2. Naja. Per Handzeichen. Wie sieht das hier mit diesen Themen aus? Wer findet das jeweils sehr wichtig nach dem Motto, da müssen wir bitte jetzt ein Beispiel zu machen, und nein, mir reicht keine Podcast-Folge später. Das möchte ich jetzt mal so ein bisschen einsammeln. Komme ich da oben dran? Ja, ich komme da dran. Gut, dann kann ich da Zeichen dran machen. Fangen wir oben an. Also Thema, da ist irgendwas gegeben, zum Beispiel nur mit Basisvektoren, und man soll den Kern bestimmen, man soll vielleicht sogar eine konkrete Basis hinschreiben. Wer findet das wichtig und möchte dafür gerne jetzt ein Beispiel sehen? Das sind viele Menschen. Ich würde sogar sagen, eigentlich waren es sogar sehr viele, es waren nämlich fast alle. Wer möchte nochmal austauschen üben und findet es jetzt wichtig? Nicht erst in einer Podcast-Folge oder so. Das sind wenige. Oh. Moment, kann ich nochmal? Ich sehe die Hände ja nicht, wenn sie nur so. Weiß nicht. Ah, okay, so mittel. Faktorräume. Ah, das sind auch wieder sehr viele. Und die Kobolde in meinem Kopf sagen, dass man 1 und 3 kombinieren kann. Parameterzeug. Das sind viele. Nicht sehr viele, aber viele. Und im Erzeugungssystem irgendwas machen, ergänzen, weglassen, rumrechnen. Das sind wenige vergleichsweise. Ja, Mittel. Das Lustigste ist, wenn man hier vorne steht, wenn ich anfange zu kommentieren, was ich sehe, wenn sich das dann noch verändert, dass dann Leute plötzlich so nee, dann will ich das doch. Das ist so witzig. Das macht es mir jetzt nicht so richtig leicht. Aber ich habe einen Plan. Oder sowas ähnliches wie ein Plan. Und mich nervt das echt die ganze Zeit sehr, sehr doll. Ich will nie so Vorlesungen halten müssen. Okay, ich bastel jetzt was und habe aber keine Ahnung, wie schwierig das ist. Verzeihen Sie mir, wenn schreckliche Zahlen rauskommen oder ich mich verrechne. Tun Sie das? Oh, danke. Danke für die freundlichen, ja, Sie dürfen sich verrechnen, Gesichter. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wir kombinieren 1 und 3. Ich beginne mit einer Abbildung, da es ja nur um das Prinzip geht und nicht unbedingt darum, hoffe ich, dass wir jetzt die ganze Zeit mit R hoch 5 rechnen. Mache ich mal R² und R². Es gibt aber auch genug Aufgaben überall auf der Welt, in den ganzen Aufgaben, die ich für Sie geschrieben habe, wo der Kern vorkommt. Das heißt, Sie können mich dann auch später in der Gruppenarbeit nochmal anquatschen und wir können da auch nochmal zusammen um so eine schöne Aufgabe rechnen. Okay, oh, wie ist es auf dem Video mit dem Schatten? Den Schatten kann ich auch nicht wegkriegen, glaube ich. Dann muss ich ein bisschen weiter unten schreiben. So. Verändert der sich? Der verändert sich nicht. Okay, sei Alpha von R² eine Abbildung. Jetzt brauchen wir eine Basis, auf der wir Bilder definieren, denn was ich jetzt gerne machen möchte, erinnern Sie sich noch an dieses Dreierzeug, das war, glaube ich, am Dienstag in der Vorlesung. Oh, und darüber habe ich noch ein bisschen nachgedacht. Wir hatten noch diese drei Varianten, wie eine Abbildung gegeben sein kann oder wie man Bilder ausrechnen kann. Und da hatten wir einmal Abbildungsvorschrift, dann hatten wir Linearkombination und wir hatten Matrixmultiplikation. Und bei der Matrixmultiplikation ist mir noch was eingefallen, was ich in Zukunft immer dazu sagen sollte, weil nämlich dann gewisse Fragen gar nicht unbedingt kommen. Bei der Matrixmultiplikation, wenn man das benutzt, um Bilder auszurechnen, dann ist immer das Prinzip Koordinatenvektor rein, Koordinatenvektor raus. Das heißt, was rauskommt, sind normalerweise nicht die fertigen Bilder, sondern es sind Koordinatenvektoren für Bilder. Und das kann man sich, glaube ich, so ganz gut merken. Hier würde ich gerne auch mit diesen verschiedenen Darstellungsformen arbeiten und ich möchte nicht mit einer Abbildungsvorschrift anfangen, denn das ist zu einfach. Und wir wollen ja lineare Fortsetzung mit reinbringen. Also müssen Sie mir jetzt eine Basis sagen und wir denken uns irgendwelche Bilder aus. B-Gut ist unsere Basis, die Vektoren heißen B1, B2 und jetzt müssen Sie mir sagen, was die Vektoren sind. Das heißt, das bestimmt jetzt, womit ich gleich rechne. Sagen Sie mir eine geordnete Basis bitte für R². Welche Vektoren wollen Sie haben? Nicht die Standardbasis, das ist zu einfach. Okay, das hatten wir schon klar, da wissen wir schon, dass es eine Basis ist. Sehr schön. Genau, warum noch kreativer sein, als man es unbedingt sein muss? Das Motto, das haben Sie vielleicht schon gemerkt, dass ich das manchmal auch habe bei meinem Beispiel, dass ich dann irgendwas nehme, was Sie ewig schon mal hatten. Das ist unsere Basis und jetzt sind wir gefragt, jetzt brauchen wir für die Basis Vektoren Bilder. Und das ist die einzige Info, die wir haben und dann gucken wir uns die lineare Fortsetzung an. Sei Alpha die lineare Fortsetzung der Abbildung, die, und jetzt mache ich wieder Lückentext, B1 auf irgendwas abbildet und B2 auf, naja, auch auf irgendwas abbildet. Und wir können ja mal was Lustiges machen. Wir können ja mal sagen, B1 geht auf B2 und B2 macht irgendwas Interessantes. Zum Beispiel, die B1 auf B2 abbildet und B2 auf, ja, machen wir nicht B1, machen wir vielleicht die Komponenten vertauscht. Also auf 2,0. Wie ist das? Ist das gut? Es gibt einen Grund, warum ich das jetzt schon nicht gut finde. Wer sieht den? Wer sieht, warum ich das vielleicht nicht gut
finde? Ich werde so feiern, wenn Sie jetzt den gleichen Grund haben wie ich. Warum finden Sie das nicht gut?
Na, wir haben ja jetzt nur 2 und 2,0 und das ist irgendwie quasi wie die Standardbasis nur mal 2.
Das heißt, was wird der Kern zur Abbildung sein?
Ja, das weiß ich nicht so ganz, aber irgendwie halt mal die eine und halt mal die andere oder so.
Um die Standardbasis zu kriegen, genau. Und was wird der Kern der Abbildung sein? Der wird 19,0 dafür geschrieben. Ja. Das heißt, es ist vielleicht fürs Rechnen gut. Sie dürfen mir jetzt sagen, ob Sie das trotzdem gut finden. Wenn Sie einen interessanten Kern haben wollen, dann schlage ich vor, dass Sie das jetzt nochmal ändern.
Und da ist schon wieder Party, weil Sie sowas schon sehen. Ja. Machen wir doch das.
Jetzt wird der Kern nicht trivial. Und wir wissen vielleicht immer noch nicht, wie er genau aussieht, aber er wird auf jeden Fall nicht trivial. Und jetzt rechnen wir los. Vielleicht können wir ja mal so ein paar Fragen formulieren, die wir haben. Was ist eine Basis für den Kern von Alpha? Das ist eine Frage, die ich habe. Eine andere Frage, die ich habe, ist, was ist eine Basis für den Faktorraum? Und ja, ich sehe schon ein bisschen, was da passiert und vielleicht manche von Ihnen auch, aber wir machen die ganzen Rechnungen jetzt trotzdem, denn darum geht's. Das wollen wir üben und ich wette, dass 90% nicht alles jetzt schon sehen. Und dieser komische Tisch führt dazu, dass ich überhaupt nicht einschätzen kann, was Sie von der Tafel überhaupt lesen können. Jetzt wurde es schlechter, das habe ich verstanden. Ich habe aber auch irgendeine Meldung gesehen. Wollte jemand noch irgendwas fragen oder kommentieren? Es gibt schwierigere und interessantere Aufgaben in meiner riesigen Sammlung. Können wir nachher total gerne vertiefen. Wenn manche von Ihnen jetzt nach diesem Beispiel sagen, das ist mir noch nicht cool genug, dann quatschen Sie mich nachher nochmal an. Und geben Sie mir Hausaufgaben. Okay, hier sind die Fragen. Um eine Basis für den Kern von Alpha zu bestimmen, müssen wir erstmal ein Gefühl dafür haben, was da für Vektoren drin liegen. Und mir hilft es immer, wenn ich dann sehe, wohin Standardbasisvektoren gehen oder wenn ich sogar eine allgemeine Abbildungsvorschrift habe. Denn wenn ich dann weiß, wie die Vektoren im Kern aussehen, dann kann ich nach einer Basis gucken. Insofern würde ich jetzt erstmal so anfangen, dass ich mir eine allgemeine Abbildungsvorschrift überlege und als Basis für die, no pun intended, für die Abbildungsvorschrift schaue ich mir an, wohin werden die beiden Standardbasisvektoren abgebildet. Kann ich erstmal das ausrechnen. Okay? Das heißt, ich schreibe jetzt noch keine Behauptung hin, sondern die kommt irgendwann. Und der Beweis ist wahrscheinlich jetzt auch eher so eine Art Schmierzettel, denn ich kann ja noch keinen geschlossenen Beweis hinschreiben, beziehungsweise kann ich nicht so gut, wenn ich diese ganzen Zwischenrechnungen auch immer noch darum laufen habe. Ich möchte jetzt aber, weil die Tafeln so sind, wie sie sind, und ich Angst habe und nicht wieder auf den Stuhl steigen möchte, fühle ich mich in meiner Tafelarbeit eingeschränkt. Das ist so, ich mache hier vorne eine sehr interessante Erfahrung gerade. Ich teile noch nicht mal alles mit Ihnen. Okay. Beginnen wir damit, dass wir 1,0 und 0,1 als Linearkombination darstellen in dem Zeug, das wir haben, um rauszufinden, was die Bilder sind. Wem ist grundsätzlich klar, wie das geht? Das sage ich nicht, weil ich was weglassen will, sondern weil es mich interessiert. Wer von Ihnen sieht grundsätzlich, was jetzt getan werden muss, um die Bilder von 1,0 und 0,1 unter Alpha auszurechnen? Ehrlich sagen, ich merke es mir nicht. Okay, so eine Handvoll ungefähr, der das klar ist, ein bisschen mehr. Dann fange ich jetzt mal an, das zu machen. Und dann gucken Sie mal so, ob das dann ein, ach ja, stimmt, okay, hätte ich drauf kommen können, oder ob da noch Fragezeichen sind. Also was von beidem zutrifft, das würde mich dann interessieren. Um 1,0 darzustellen, würde ich mal sagen, nehme ich einmal den minus 1,5 mal den zweiten. Einverstanden? lineare Fortsetzung sagt ja, dass ich abbilde, indem ich darstelle und dann die Bilder der Basisvektoren einsetze. Ja?
Dürfen wir in der Klausur das in 1 und 1,5, dürfen wir das einfach sehen und hinschreiben oder müssen wir das noch irgendwie ausrechnen?
Nein. Ich will ja am Ende immer nur die Linearkombination sehen und ich sehe, ob die stimmt. Wie sie darauf gekommen sind, muss ich normalerweise nicht wissen. Und das ist mein Lesezeichen von vorhin. Jetzt passt es perfekt. Ich wurde nämlich vorhin gefragt nach der Vorlesung, ob sowas wie Gauss-Elimination oder so in der Klausur verwendet werden darf. Hatten wir halt noch nicht, kommt erst noch. Wenn Sie solche Verfahren kennen, um lineare Gleichungssysteme zu lösen, dann dürfen Sie die auf Ihrem Schmierzettel natürlich benutzen. Sehe ich ja nicht. Oder ist mir egal. Überall da, wo der Rechenweg egal ist und es am Ende nur darum geht, dass Sie eine Linearkombination hinschreiben oder dass Sie irgendwie begründen können, dass irgendwas linear unabhängig ist, da dürfen Sie auf Ihrem Schmierzettel machen, was Sie wollen. Das heißt, da dürfen Sie auch Sachen benutzen, die wir in der Vorlesung nicht gemacht haben. Hauptsache, das Ergebnis ist richtig und für mich nachvollziehbar. So, das ist eine Ergänzung zu vorhin. Das wird gleich deutlich, wenn ich weiterschreibe. Ich gucke es dir nochmal an, ob die Frage sich erledigt hat. Ich möchte jetzt 1,0 abbilden. Das heißt, ich nehme einmal das Bild von B1. Das Bild von B1 ist B2. Das steht hier oben. Dann nehme ich -1,5 mal das Bild von B2. Das Bild von B2 steht da hinten, das ist der Vektor 2,2. Das habe ich jetzt alles direkt eingesetzt. Und wenn das zu schnell ist, was ich hier mache, dann ist jetzt der Moment, sich zu beschweren, dann schreibe ich noch einen Zwischenschritt hin. Wer möchte einen Zwischenschritt sehen? Sie kennen mich, Sie müssen mir das deutlich sagen. Niemand sagt das deutlich. Der Zwischenschritt ist okay. Oh, jetzt müssen wir noch rechnen. B2 ist 0,2, also habe ich 0,2 -1,1. Das ist ja noch ganz manierlich. Das ist doch -1,1. Das ist nicht so schlimm. Und gleich wird sich klären, warum ich diese Bilder ausrechne. Ich mache nochmal die nächste Rechnung und dann erkläre ich, warum ich das tue. 0,1. Das ist jetzt ja sehr schön. Das ist 1,5 mal B2. Also ist 0,1 unter Alpha. 1,5 mal B2 unter Alpha. Hier schreibe ich den Zwischenschritt hin. Und dann ist das, was B2 auch Alpha? Achso, 2,2. Also ist das 1,1. Irgendwas ist hier komisch. Okay. Ja, gut. Kurze Diskussion in meinem Kopf. Jetzt kann ich eine Abbildungsvorschrift hinschreiben für einen allgemeinen Vektor. Und das ist der Grund, warum ich mit der Standardbasis anfange. Das mache ich sonst immer auf dem Schmierzettel. Ich möchte eine Abbildungsvorschrift sehen für einen allgemeinen Vektor, damit ich sehen kann, was es bedeutet, dass der auf dem Nullvektor abgebildet wird. Das finde ich halt am schönsten und am einfachsten, wenn ich für einen allgemeinen Vektor sehen kann, wie der abgebildet wird. Darin kann ich nämlich eine Basis für den Kern hinschreiben. Das ist der Grund, warum ich das mache.
Mache ich das nicht
immer? Nö, kommt auf die Fragestellung an. Versuchen Sie nochmal, ich spüre, dass da noch Fragen sind. Versuchen Sie mal, das zu formulieren, dann kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen. Nicht erzeugen, sondern wir möchten gern von allen Vektoren auf der Welt, in dem Vektorraum, den wir gerade haben, wissen, wie die abgebildet werden. Wir wissen es aber nur für Basisvektoren. Die Idee der linearen Fortsetzung ist dann, dass wir die Bilder von den ganzen anderen Leuten ausrechnen, indem wir sie als Linearkombination darstellen und dann die Bilder einsetzen. Und das machen wir jetzt gerade. Und ich habe jetzt halt noch nicht einen allgemeinen Vektor XY hingeschrieben, sondern ich habe erstmal Standardbasisvektoren hingeschrieben, weil ich das als Zwischenschritt benutze zur allgemeinen Darstellung. Ich hätte das anders machen können. Vielleicht klärt sich die Frage, wenn ich hier einmal skizziere, was ein anderer Weg gewesen wäre. Ein anderer Weg wäre gewesen. Ich nehme einen allgemeinen Vektor XY, möchte das Bild unter dann erstmal darstellen als Lambda mal W1 plus μ mal W2. Und dann setze ich die Bilder ein. Aber Lambda und μ muss ich erstmal bestimmen. Das heißt, ich müsste jetzt ein Gleichungssystem hinschreiben, in dem ich für beliebige x und y immer in Abhängigkeit davon hinschreibe, was Lambda und μ sind, mit den Basisvektoren, die da oben gegeben sind. Und das ist eine Nebenrechnung, die nicht schlimm ist, aber halt so ein bisschen nervig. Und als Zwischenschritt mache ich es oft so, dass ich mir erstmal angucke, wohin die Standardbasisvektoren abgebildet werden. Denn das muss man quasi sowieso, das muss man sich sowieso überlegen, denn xy lässt sich ja schreiben als x mal 1, 0 plus y mal 0, 1. Das heißt, man macht es irgendwie automatisch nebenbei mit, wenn man dieses Gleichungssystem löst. Hat das geholfen? Dann lassen Sie uns aber später nochmal schauen, ob dann im Nachhinein sich die Frage geklärt hat oder ob das immer noch offen ist, denn dann würde ich da gerne nochmal drauf zurückkommen. Für alle xy aus R Quadrat ist jetzt, also das erste Zwischenziel war, eine Abbildungsvorschrift hinzuschreiben. Und das mache ich jetzt. Xy hoch Alpha ist nämlich jetzt x mal 1, 0 hoch Alpha plus y mal 0, 1 hoch Alpha. Hier habe ich einfach nur xy mithilfe der Standardbasis dargestellt und dann die Bilder angesetzt. Und das funktioniert alles wegen der Homomorphie-Eigenschaft. Und falls Ihre Abbildung so gegeben ist, dass Sie Bilder der Standardbasisvektoren haben, dann ist das das, wo Sie anfangen. Dann sparen Sie sich den Schritt davor. Und jetzt setze ich das ein. Dann ist das x mal... Oh, wo steht denn das Bild? Da hinten. X mal minus 1, 1 plus y mal 1, 1. Das kann ich jetzt ausrechnen. Y minus x, x plus y. Ich finde das seltsam. So wie wir die Abbildung definiert haben, war ich mir sicher, dass da ein nicht trivialer Kern rauskommt und jetzt sieht es irgendwie nicht so aus. Aber wie kann das denn sein, wenn... Ach so, jetzt weiß ich warum. Ich habe am Anfang einen Denkfehler gemacht, denn ich habe hier B1 und B2 gesehen und habe mir B1 als Bild gemerkt und habe das dann als Vielfaches davon definiert. Ich hätte auf B2 gucken müssen. Ich hätte sowas machen müssen wie 01. Sollen wir das jetzt noch live ändern? Okay, manche Gesichter sind mir gerade ein bisschen zu fröhlich. Das heißt, wir spielen jetzt... Habe ich einen Schwamm? Ja, irgendwo ist ein Schwamm. Haben wir Zeit? Ja, wir haben Zeit. Okay, jetzt, aber ich rede jetzt. Und ich rede ein bisschen mit mir selber, aber auch ein bisschen mit Ihnen. B2 geht auf 0,1. Das heißt also, dass hier in dieser Rechnung, wenn wir jetzt hier B2 stehen haben und wenn wir dann hier für B2 das Bild einsetzen, dass wir dann da auch das neue Bild einsetzen. Das heißt, da kommt 0,1 raus. Wenn wir das jetzt ausrechnen, dann bleibt hier vorne 0,2 stehen, das ist richtig. Aber aus dem minus 1,1 wird jetzt minus 0,5. Und dann kommt da auch was anderes raus, nämlich 0,3. Das ist noch vertretbar, oder? 3,5 ist noch okay, finde ich. Ist das falsch? 2 minus 1,5 ist 3,5. Nächste Reparatur. 0,1 ist 1,5 mal B2. Das heißt, beim Bild nehme ich dann 1,5 mal das Bild von B2 unter Alpha. Also habe ich dann hier stehen 0,5. Und jetzt ist das passiert, was ich mir auch gedacht hatte, als ich die Aufgabe zwischendurch verändert habe, dass nämlich die Bildvektoren nicht ganz R Quadrat erzeugen, Und im Kopf habe ich dann die Dimensionsformel draufgeworfen, wenn das Bild nicht alles ist, dann muss der Kern nicht trivial sein. Denn wir gehen ja von R² nach R². Und so wusste ich von Anfang an, dass die Abbildung, die ich da plane, nicht injektiv wird. Wenn ich nicht schusslich gewesen wäre, wäre die von Anfang an so gewesen. Jetzt haben wir es repariert. Jetzt können wir die Abbildungsvorschrift anpassen. XY hoch Alpha ist immer noch das, was da steht. Ich nehme sofort die Frage. Das erste Bild ist jetzt nicht mehr minus 1, 1, sondern 0, 3 halbe. Und das zweite Bild ist 0,5 und jetzt verändert sich da hinten, was rauskommt und dann sehen wir auch, dass der Kern nicht trivial wird, weil wir nämlich bei allen Bildern vorne eine 0 stehen haben. Und das ist jetzt schön. 0,2 kommt da raus. 3,5 x steht so dicht davor. 3,5 x plus 1/2 y. Und noch komme ich dran.
Da. Ich hatte bloß gedacht, dass dann auch die erste Gleichung falsch ist, aber das ist ja noch nicht die Abbildung.
Genau. Die Linearvernetzung bleibt gleich. Die Bilder, die wir eingesetzt haben, haben wir jetzt angepasst. Und jetzt müsste alles wieder konsistent sein mit den neuen Bildern, die wir hingeschrieben haben. Und wenn Sie später wissen möchten, irgendwie langsam und verständlich, was in meinem Kopf passiert ist bei diesen Änderungen und warum ich die so gemacht habe, dann fragen Sie mich einfach. Der Plan war, ein Beispiel zu haben, wo der Kern nicht nur aus dem Nullvektor besteht, damit es überhaupt interessant ist, an der Basis zu suchen und damit es auch interessant ist, sich den Faktorraum anzugucken. Das war der Plan. Ich wollte halt das Thema 1 und das Thema 3 irgendwie verknüpfen. Nö. Die Bilder können irgendwas sein. Ich habe jetzt halt irgendwelche Bilder hingeschrieben. Ich brauche nicht unbedingt verschiedene Basen. Verschiedene Basen brauche ich oder überhaupt möglicherweise mehrere Basen, wenn ich zum Beispiel eine Abbildungsmatrix hinschreiben will. Das können wir gleich auch noch machen, wenn wir da Lust zu haben. Aber vielleicht, ja. Also wenn Sie sich erinnern an die Definition der linearen Fortsetzung, dann war das so, dass man mit einer Basis startet und dass man dann einfach den Basisvektoren Bilder zuweist und man muss sich nur merken, in welcher Reihenfolge. Der Rest war egal, die Bilder müssen keine Basis bilden oder so, das brauchen wir nicht. Aber tatsächlich ist das der Witz. Wenn Sie schon sehen, dass die Bilder eine Basis für den Zielraum bilden, dann wissen Sie mit unseren Dimensionsformeln ganz viel und deswegen konnte ich hier vorhin auch so schnell sehen, was los ist. Modulo Schusseligkeit. Anscheinend habe ich heute Schusseltag.
Ja? Das heißt aber, wenn die Bilder eine Basis bilden für den Raum, den Sie abbilden, dann
kriegen
wir das trotzdem was.
Klar.
Das muss nicht sein, aber wenn das so ist, dann ist es gut.
Das bringt immer was. Soll ich Ihnen verraten, warum? Erstens haben Sie dann eine Basis für den Raum und eine aus Bildern. Das ist cool, weil Sie ja dann auch sofort, ne, Sie haben ja die Urbilder immer noch, die sind ja nicht weg. Und mit der Dimensionsformel können Sie dann sofort die Dimension des Kerns ausrechnen. Und wenn die beiden Vektorräume die gleiche Dimension haben, dann können Sie das Superkorrelat verwenden. Das heißt, es ist auf jeden Fall voll gut. Ja. Ja. Wir haben eine Vorschrift. Jetzt können wir hinschreiben, was der Kern ist. Das sind jetzt diejenigen Vektoren aus R², deren Bild unter Alpha der Nullvektor ist. Was das Bild ist, kann ich aber ja da hinten schon ablesen. Das heißt, die zweite Komponente muss 0 sein. 3/2 mal x plus 1/2 mal y muss 0 sein. Und jetzt können Sie mir sagen, in welcher Beziehung x und y dann stehen, wenn das so ist. Wie müssen x und y sein, damit diese Gleichung erfüllt ist? Y gleich 0, das heißt 3 mal x ist das gleiche wie minus y. Das heißt, das sind alle Vektoren der Form. So? Ach so, ich schreibe jetzt mal anders hin.
Das ist die Menge aller. X minus 3x.
Wenn ich das, was davor dann schon nehme, wenn ich jetzt hier einsetze, in welcher Beziehung x und y dann stehen müssen, dann kommt genau das raus. Es sind die Tupel, bei denen die beiden Einträge in diesem Verhältnis stehen. Das heißt, wir haben jetzt da den Kern stehen und wir sind dahin gekommen über unsere Abbildungsvorschrift, die allgemein war. Und jetzt können wir vielleicht einen erzeugenden Vektor finden. Ich behaupte, dass einer reicht. Ich behaupte, dass es ein eindimensionaler Teilraum ist von r². Und vielleicht sehen Sie ja einen Basisvektor, den wir benutzen können. 1 minus 3. Ich schlage vor, dass wir jetzt einmal so einen Schritt zurücktreten, unter anderem ich, weil ich heute schon so oft schusselig war. Ich möchte einmal kurz gucken, ob wir richtig gerechnet haben. Das heißt, ich mache jetzt mal so einen Zwischentest. Liegt dieser Vektor wirklich im Kern? Ich gucke mir nochmal die Abbildungsvorschrift an. Wohin wird 1 minus 3 abgebildet? 0, 3 halbe mal der erste Eintrag, also 3 halbe, minus 3 halbe, das ist 0. Alles klar, richtig gerechnet. Jetzt haben wir also an diesem kleinen Beispiel gesehen, wie man über den kleinen Umweg mit der Standardbasis eine Abbildungsvorschrift berechnen kann, die dazu führt, dass man sehen kann, wie der Kern aussieht, die dazu führt, dass man die Idee bekommt für Basisvektoren für den Kern. Wenn der Kern größer ist und man mehr Basisvektoren braucht, muss man halt ein bisschen länger suchen. Dann hat man da vielleicht mehr Beziehungen. Das können wir nochmal gucken. Ich habe genug Aufgaben dazu gemacht. Und jetzt können wir uns noch, jetzt können wir uns noch eine Basis für den Faktorraum anschauen. Ich gucke Sie mal eben an, weil Sie danach gefragt haben. War das jetzt schon ein bisschen hilfreich? Super. Dann machen wir jetzt noch eine Basis für den Faktorraum. Und dann schaue ich mal auf die Uhr. Dafür müssen wir uns jetzt gemeinsam erinnern, wie das geht. Als wir die Dimensionsformel für Faktorräume bewiesen haben, da haben wir ja quasi ein Kochrezept gesehen, wie man, wenn man einen Teilraum hat, eine Basis für den Faktorraum finden kann. Erinnern Sie sich noch, wie das ging? Das wäre jetzt hilfreich, denn das Thema Summen, Faktorräume, Dimensionsgedöns kommt halt in der Klausur dran. Haben Sie in der Übungsklausur gesehen, dass da wirklich diese ganzen Sachen irgendwie vorkamen? Das heißt, man muss zumindest damit rechnen in der Klausur. Also überlegen wir nochmal, wie ging das? Genau, danke. Wir müssen quasi die Basis, die wir von dem Kern jetzt haben, ergänzen zu einer Basis von r². Und dann? Genau, man nimmt die als Repräsentant. Super, vielen Dank. Genau richtig erklärt. Das heißt, ich brauche jetzt von irgendjemandem einen Vorschlag, was für einen Basisvektor ich jetzt noch zu diesem dazunehmen muss, damit eine Basis für r² rauskommt. Machen Sie meinen Vorschlag? Ja. 1, 1 zum Beispiel, genau. Diesmal sind Ihre Gesichtsausdrücke deutlich. Also nochmal langsam. Ich fange an mit einer Basis für den Kern. Hier steht, dass der Kern das Erzeugnis von diesem einen Vektor ist. Also nehme ich eine einelementige Basis, die nur daraus besteht. Okay? Jetzt weiß ich, r² hat Dimension 2, also brauche ich, um das zu einer Basis von r² zu ergänzen, noch einen weiteren Vektor. Da kam jetzt der Vorschlag, den Vektor 1, 1 zu nehmen, bei dem ich gesehen habe, dass das funktioniert. Einfach weil das kein Vielfaches davon ist. Das heißt, jetzt haben wir eine Basis für r², bestehend aus zwei Vektoren. Der eine Vektor erzeugt den Kern, der andere ergänzt zu einer Basis von r². Und jetzt sagt das Verfahren, das wir gerade besprochen haben, dass man dann eine Basis für den Faktorraum bekommt, indem man den ergänzten Vektor als Repräsentant nimmt. Und das habe ich hier einfach hingeschrieben. Fertig. Dass der Faktorraum Dimension 1 hat, dass also ein Vektor reicht, das können wir erkennen aus der Formel. Denn die Dimension des Raums plus die Dimension des Faktorraums ergibt ja die Gesamtdimension, also 2. Deswegen wussten wir auch, dass wir nur einen Basisvektor brauchen. Und so können Sie das immer machen, auch wenn es komplexer ist, auch wenn wir sowas wie R hoch 4 haben und der Kern meinetwegen Dimension 2 hat. Auch wieder suchen Sie einen Kern für den Kern eine Basis, ergänzen Sie und dann schnappen Sie sich die beiden Vektoren, die Sie ergänzt haben, nehmen Sie als Repräsentanten, fertig. Und so können Sie das immer in Faktorräumen machen. Immer wenn ich Sie bitte, eine Dimension auszurechnen von einem Faktorraum oder wenn ich Sie bitte, eine Basis hinzuschreiben für irgendeinen Faktorraum, können Sie das genau so machen. Basis für den Teilraum, ergänzen und die ergänzten Vektoren als Repräsentanten. Fertig. Jetzt habe ich ganz viele Hände und ich glaube, Sie waren zuerst.
Warum schreiben wir jetzt den Vektor 1 als erstes?
Weil wir im Faktorraum sind und im Faktorraum sehen die Vektoren so aus. Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie ich das schreiben möchte. Wenn ich wirklich das als Basis schreiben möchte, nicht nur als einzelnen Basisvektor, dann muss ich daraus noch eine Menge machen mit genau einem Element drin. Aber ich würde jetzt nicht Erzeugnis schreiben. Erzeugnis würde ich schreiben, wenn ich den Faktorraum selber hinschreiben will. Das heißt, der Faktorraum ist das Erzeugnis von diesem einen Vektor. Aber ich wollte ja eine Basis hinschreiben, also eine Menge. Oder einen Basisvektor. Das ist der Unterschied. Ja, ich kann das anders schreiben. Ich kann das so schreiben. Aber ich habe einfach, um es übersichtlicher zu machen, jetzt nicht das ganze Erzeugnis nochmal abgeschrieben, sondern einfach kein Alpha geschrieben. Denn es ist deutlicher. Bei diesem Faktorraum erwarte ich ja, dass ich den Raum habe plus Repräsentant. Das fand ich klarer. Und ich weiß nicht, ob... Ja doch, ich hoffe, man sieht das noch. Ich glaube, Sie waren zuerst.
Wenn ich das jetzt zum Beispiel in R4,
ja.
Wir haben vorhin gesagt, zum Beispiel haben den Kern, der besteht aus 2 Vektoren, und dann wollte ich dann noch...
Nicht der Kern besteht aus 2 Vektoren, sondern vielleicht besteht eine Basis für den Kern aus 2 Vektoren, ja.
Und dann müsste man ja noch 2 einzelne Vektoren finden, um das zu ergänzen.
Ja, ja.
Und das wie würde das dann so ungefähr aussehen, wenn ich das aufschreibe? Also wäre das Kern Alpha plus ein Vektor...
Komma, Kern Alpha plus der nächste, denn diese beiden einzelnen Sachen sind Vektoren. Das hier ist ein Vektor aus dem Faktorraum. Die Menge ist eine einelementige Menge, in der ein Element aus dem Faktorraum liegt. Ja. Und ich habe mehrere Aufgaben, glaube ich, wo man Kerne ausrechnen soll. Und in all diesen Aufgaben können Sie immer noch dranhängen, Aufgabenteil XYZ, Basis für den Kern hinschreiben, Basis für den Faktorraum. Und das können wir gerne nachher auch noch zusammen besprechen. Da gibt es, glaube ich, genug Material, wenn man das üben kann. Okay, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Denn hat Ihre Frage sich erledigt? Okay, dann schauen wir gleich nochmal. Und dann waren Sie zuerst.
Nochmal, damit ich das richtig verstehe. Wir haben jetzt quasi 1,1 genommen, weil man das nicht mit einer Linearkombination mit 1-2 darstellen kann.
Genau.
Und wenn man, also da könnte man ja aber auch zum Beispiel 1,0 nehmen.
Ja.
Und wenn
ja.
man jetzt mehrere... Elemente zu der Basis Faktorraums hinzufügen muss, dann prüft man das quasi mit dem 1-3 und mit dem 9, den man schon ja. vorher hinzugefügt hatte, oder?
Jein. Also, ich bastel mal kurz ein Beispiel, um zu gucken, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Angenommen, wir sind in R 4 und der Kern hat Dimension 1. Dann haben wir für den Kern jetzt also eine Basis mit 1 Element. Jetzt wollen Sie Ergänzung machen und Sie wissen jetzt, Sie brauchen noch 3 Vektoren. Das gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das machen können. Ich würde ja sagen, tauschen Sie irgendwo rein. Oder Sie haben sozusagen eine Idee für 3 Vektoren, die es tun, aber dann müssen Sie noch mal lineare Unabhängigkeit überprüfen oder irgendwas. Also was nicht geht, ist, dass Sie sagen, Sie ergänzen jetzt einen Vektor, gucken also, ob der ein Vielfaches vom ersten ist oder nicht oder irgend sowas, nehmen dann den zweiten und versuchen jetzt auch wieder sich irgendeinen Test auszudenken. Das wird dann so ein mehrstufiges Verfahren, das immer komplizierter wird. Und es ist viel einfacher, so einen guten Guess zu haben, es hinzuschreiben und dann einmal auf eine neue Unabhängigkeit zu prüfen. Oder in eine bekannte Basis reinzutauschen. Das würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich nur einen Vektor hätte. Ganz im Ernst, da würde ich die Standardbasis nehmen und würde die da reintauschen. Das ist ja was, das ist in einem Schreiben. Das geht viel schneller, viel besser. Ja, 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 voll gerne. So. Gar nicht. Gar nicht. An der Stelle, wenn wir das aufschreiben, reicht es, wenn ich so ein bisschen durchquatsche, was man jetzt hinschreiben muss? Ja? Okay, dann quatsche ich Sie ein bisschen durch, was man jetzt hinschreiben muss. Also, sagen wir mal, die Frage war, berechnen Sie den Kern von Alpha, schreiben Sie eine Basis hin und schreiben Sie eine Basis für den Faktorraum hin und begründen Sie alles. Das wäre ja so eine klassische Klausurfrage an der Stelle. Gut, dann rechnen wir das alles aus. Behauptung kann ich gleich noch eintragen, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Und im Beweis muss dann also begründet stehen, warum der Kern von Alpha so aussieht, wie er aussieht. Das haben wir aber ja hergeleitet. Wir haben eine Abbildungsvorschrift, haben die Definition des Kerns benutzt und haben was ausgerechnet. Das heißt, das habe ich dann begründet. Dann sage ich, um jetzt eine Basis für den Kern zu bekommen, schreibe ich eine linearunabhängige Menge hin, die den Kern erzeugt. Dann sehe ich, alle Vektoren, die hier liegen, sind Vielfache von diesem Vektor. Also ist das ein, habe ich hier ein einelementiges Erzeugnissystem gefunden. Und außerdem ist eine Menge mit nur einem Vektor, wo der Vektor nicht der Nullvektor ist, automatisch linearunabhängig. Das heißt, da würde ich jetzt noch so einen Satz hinschreiben, warum die Menge, die diesen Vektor enthält, jetzt eine Basis ist. Dann würde ich argumentieren, die Dimension des Kerns ist also 1. Deswegen weiß ich jetzt schon aus der Formel, dass die Dimension des Faktorraums auch 1 ist. Gesucht ist jetzt noch eine Basis und dann verwende ich das Verfahren aus dem Beweis für einen Satz aus der Vorlesung. Und das müssen Sie nicht nochmal begründen, denn wir haben das ja gemacht. Das stand im Beweis und ich weiß das ja auch. Ich erinnere mich an die eigene Vorlesung. Das heißt, dann reicht, wenn Sie sagen, wie im Beweis von einem Satz aus der Vorlesung, Nummer ist mir egal, ergänzen wir jetzt zu einer Basis von r² und wissen dann, und das dürfen Sie wissen, dass wenn Sie dann die Vektoren so hinschreiben, dass sie dann eine Basis für den Faktorraum bekommen. Das dürfen Sie tatsächlich einfach wissen. Sie müssen jetzt nicht nochmal nachweisen, dass das eine Basis ist. Das ist das Geschenk aus der Vorlesung. Das dürfen Sie benutzen. Und unsere Behauptung hier oben wäre jetzt gewesen, die schreibe ich nochmal an. Damit es auch nochmal ordentlich ist. 1 minus 3 ist eine R-Basis für den Kern von Alpha und die Länge, die aus dem Vektor Kern Alpha plus 1, 1 besteht, ist eine R-Basis für den Faktorraum. Das wäre meine Behauptung gewesen als Lösung für diese Aufgabe. Und ich habe jetzt keinen vollständigen Beweis hingeschrieben, zumal ich ja auch die untere Tafel noch ein bisschen mit benutzt habe. Und was ich nicht hingeschrieben habe, sondern nur erklärt, ist diese ganze Begründung mit dem Satz aus der Vorlesung. Aber ich hoffe, dass es in Ordnung ist für die Leute, die zu diesen Themen gefragt haben. Und insbesondere ich hoffe, dass ich diesem Thema Faktorräume so ein bisschen den Schrecken genommen habe. Denn also sowas wäre eine typische Klausurfrage. Oder irgendwas, irgendeine Menge, und dann sollen Sie zeigen, dass es überhaupt ein Teilraum ist. Sie sollen die Dimension ausrechnen und eine Basis für den Faktorraum hinschreiben. Das ist so der Klassiker, dass man das so verbindet mit anderen Aufgabenteilen. Und das heißt, Sie haben vielleicht sogar schon Informationen, die Ihnen helfen und müssen nur noch Basisergänzung machen. Und bei der Basisergänzung, da möchte ich Sie nochmal ermuntern, zu gucken, wann sieht man so ein bisschen, wie man ergänzen muss und wann lohnt es sich reinzutauschen in eine Basis, die Sie kennen, um einfach nicht so viel Schreibarbeit zu haben. Stichwort tauschen. War tauschen eigentlich das andere beliebte Thema? Nee, ich glaube, es war Parameterzeug. Oh, Parameterzeug. Ich möchte noch mal gucken. Sie hatten ja vorhin eine Frage, bei der wir noch nicht ganz sicher waren, ob ich die beantwortet hatte. Da möchte ich jetzt noch mal gucken. Ist es denn danach beim Weiterschreiben ein bisschen klarer geworden, was wir da machen?
Das alles, was auch geschrieben wurde, ist mir sehr klar.
Gut.
Wie gesagt, wo ich mit dem Basisvektor von anfange, also die Idee, warum ich das machen sollte, ist immer noch nicht klar.
Dann möchte ich das auflösen, indem ich sage, das war meine Entscheidung, das so zu machen, weil ich die Rechnung so übersichtlicher fand, aber Sie können sich entscheiden, das anders zu machen. Das ist überhaupt kein Muss, es so aufzuschreiben.
Das ist immer, wenn ich sage, ich beginne mit dem Basisvektor, nicht noch
klar. Ja. Genau, und ich finde das halt oft übersichtlich. das so zu machen. Und ich sehe dann die Sachen besser und habe eine bessere Intuition. Aber Sie müssen es überhaupt nicht machen. Sie können anders anfangen. Gut, dann freue ich mich, dass wir das jetzt am Ende noch geklärt haben. Moment, ich glaube, dass Sie zuerst waren.
Jetzt habe ich das ja mit Faktorräumen gemacht, mit Hochversuch kann das da auch dran. Aber in der echten Versuch könnte das auch zum Beispiel mit so einem Vorfach und mit einem Schnitt von
Elektronen. Ja, genau. Und wir können das gerne nachher vertiefen oder Sie geben mir als Hausaufgabe mit, dass ich nochmal, also was Sie ja machen dürfen, ich, also erstens stehe ich hier jetzt noch ein bisschen und zweitens sehen wir uns ja auch heute noch öfter. Sie können ja auch kommen und sagen, hier, das haben wir nicht mehr zu besprechen geschafft oder in der Gruppenarbeit will ich andere Sachen machen, aber hier bei dieser Aufgabe in der Übungsklausur, da hing ich einfach an 5 Stellen. Können Sie bitte eine Podcast-Folge machen und erklären, wie man diese Aufgabe löst? Mache ich das. Oder hier ist diese Workshop-Aufgabe, die irgendwie 10.000 Teile hat, obwohl ich bei der Hälfte nicht mal weiß, was ich überhaupt machen soll. Dann dafür gibt es ja die ganzen Aufgaben. Ich habe, glaube ich, noch nie für ein Jahr haben so viele Aufgaben ausgedacht wie für Sie, weil Sie so oft danach gefragt haben und weil mir das auch ehrlich gesagt Spaß macht. Ich habe da oben, es gab so eine Einstellungsoffensive und eine Umschulungsoffensive, dass da jetzt ganz viele Kobolde Aufgaben schreiben. Und manche sind lang und komplex geworden. Und wenn Sie dann daran verzweifeln, dann können Sie mir Bescheid sagen und dann kann ich auch mal eine Podcast-Folge machen, wo ich sage, ich löse jetzt mal 3 Workshop-Aufgaben. Das ist kein Problem, einfach Bescheid sagen. Ich habe noch 2 Hände gesehen. Was? Hat sich erledigt?
Okay. Jetzt ist ja sozusagen die Dimension vom Kern und die Dimension von diesem
Faktorraum.
Faktorraum da ist ja die Dimension des Raums.
Ja.
Ja. Und wenn man da jetzt, könnte man jetzt aus diesem Erzeugnis von dem Kern und dem Faktorraum der auch eine Basis für R-Quadrat.
Ja, die kriegt man quasi geschenkt. Das ist quasi dann umgekehrt gedacht. Wenn ich den Teilraum habe und den Faktorraum, dann kann ich mir eine Basis für den großen Raum zusammenbasteln, indem ich eine Basis für den Teilraum nehme. Die Repräsentanten, die da stehen, für die Basis vom Faktorraum und nur die Repräsentanten nehme. Und das muss dann, wenn ich alles richtig gemacht habe, per Ergänzung eine Basis werden für den großen Raum. Das müssten wir streng genommen nochmal zeigen, dass es geht, aber ja, das geht.
Das heißt, hier in dem Beispiel wäre das dann, wir nehmen dann diesen 1, 7, 3 von unserem Kern.
Ja, und den Repräsentanten 1, 1. Ja, genau. Und das funktioniert deshalb, weil das halt die Idee war, wie wir überhaupt darauf gekommen sind.
Ja.
Genau, das ist einfach nur nochmal rückwärts gedacht und man kann hin und her wechseln. Und Bonus für die Leute, die nach Summen gefragt haben, das gleiche Konzept funktioniert, wenn sie irgendwas als Summe schreiben sollen. Das heißt, wenn ich jetzt gefragt hätte, bitte geben Sie mir einen Teilraum, sodass die Summe vom Kern mit diesem Teilraum der ganze Raum ist, hätten Sie das genauso machen können. Ja, das ist alles die gleiche Idee. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, verliert es hoffentlich auch den Schrecken. Es sind dann einfach so Kochrezepte, wie man da was ausrechnet. Jetzt kann ich Ihre Gesichter ganz schlecht deuten. Ich versuche es mal so. Es haben sich ja viele gemeldet zum Thema Kern und Faktorraum. Wem hat dieses Beispiel geholfen? Das sind immerhin viele. Ich weiß nicht, ob es alle sind, die sich gemeldet haben vorhin, aber viele und das freut mich schon mal. Was brauchen Sie da jetzt noch? Also sind Sie jetzt gerade so auf dem Stand, okay, jetzt habe ich mehr verstanden als vorher, jetzt traue ich mich selber, solche Aufgaben zu lösen und dann mal zu gucken, ob ich noch irgendwo festhänge? Das wäre ein großer Fortschritt. Da sehe ich jetzt viele Leute nicken. Okay. Wir könnten uns jetzt noch an ein weiteres Thema wagen, bevor wir herausgeworfen werden. Aber ich weiß ja nicht, ob Leute um 14:45 eine Veranstaltung haben. Wer hat um 14:45 eine Veranstaltung? Mehrere. Okay. Und Sie wollen vielleicht eine Pause haben. Dann würde ich sagen, wenn Sie gehen möchten, gehen Sie. Wenn Sie bleiben möchten und wenn es nur für 10 Minuten ist, dann könnte ich jetzt noch kurz was mit Parameter aus dem Hut zaubern, weil das auch so viele sehen wollten. Wie ist die Stimmung? Geben Sie mir mal irgendwie ein Signal, denn ich stehe hier so rum und alles ist anders. Also dieses blöde Mikro und der blöde, der arme Tisch, das arme, ihr könnt nichts dafür, aber ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich habe das Gefühl, ich kriege nicht ganz so viel mit, wie es Ihnen geht. Okay, Ihnen geht's gut, das sehe ich jetzt in einigen Gesichtern, das freut mich. Ich sehe auch, dass ein paar Leute sich wünschen, dass wir jetzt noch ein paar Minuten weitermachen. Dann machen wir das und vielleicht werden wir rausgeworfen, dann habe ich noch mehr Spaß. Und Das Thema ist Parameter. Und ich denke mir mal kurz was aus, während ich wische. Möchten Sie mir noch ein Stichwort mitgeben, bei welchem Thema Sie gerne einen Parameter hätten? Also sowas wie Tauschen mit Parameter oder lineare Fortsetzung mit Parameter, lineare Unabhängigkeit mit Parameter. Was würden Sie gerne sehen? Wozu soll ich mir was ausdenken? Ja? Lineare Fortsetzung mit Parameter. Ein bisschen Angst vor der Idee. Wir müssen gleich mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Na gut, ich fange mit der geordneten Standardbasis von R auf 3 an und gebe Bilder an von den drei Basisvektoren. Bei den ersten zwei Basisvektoren sage ich einfach, wo die hingehen, aber beim dritten füge ich einen Parameter ein, eine reelle Zahl A, von der jetzt also so ein bisschen abhängt, was da passiert. Und jetzt kann ich verschiedene Fragen stellen. Also mal angenommen, und ich kann mich nicht erinnern, ob ich dann in der Klausur sowas habe, aber mal angenommen, ich sitze da und ich schreibe Klausuraufgaben und ich fange irgendwie so an mit so einem Parameter. Was wären dann Fragen, die ich jetzt stellen würde und wo ich gucken würde, ob das als Klausuraufgabe gut geeignet ist? Na, ich könnte mir noch sowas ausdenken wie, für welche Werte von A ist die Abbildung surjektiv? Für welche Werte von A ist die Abbildung injektiv? Für welche Werte von A sind die Bilder der Basisvektoren selber wieder eine Basis? Für wie sieht der Kern aus in Abhängigkeit von A? So, das sind alles so Fragen, die man sich da stellen könnte. Das heißt, das wäre eine Aufgabe mit dem Thema lineare Fortsetzung und mit Parametern. Sie können sich jetzt gerne irgendeine Art Frage aussuchen, die wir dann noch kurz zusammen besprechen. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, zu Hause weiterarbeiten, indem Sie sich noch weitere Fragen stellen und einfach mal gucken, wie komme ich klar mit diesem Parameter, der da rumläuft. Ja? Surjektiv, injektiv. Okay, das heißt, die Frage wäre jetzt, für welche A aus R ist Phi injektiv? Ich würde gern mal Ihre Intuition anzapfen. Starren Sie mal drauf. Haben Sie eine Idee für Werte von A, wo Sie irgendwas sehen? Man kann sich ja mal die Bilder so hinschreiben und dann einfach mal gucken für verschiedene Werte von A, was passiert denn da? Haben Sie da eine Intuition?
Oh, das ist so toll, das ist so viel. Ich freue mich. Ja, eine halbe Meldung?
Trauen Sie sich, was denken Sie?
Ja.
Ich habe ja, also Mensch, wenn wir jetzt wieder mit A 0 ist, dann...
Ich mache mal Schmierzettel, A gleich 0.
Dann kann es nicht so negativ sein, weil ich jeder Vektor aus R frei gebildet werden kann, weil das mittlere immer 0 ist.
Moment, alles kann immer abgebildet werden. Bei Sojektivität geht es um die Frage, ob...
Dass sie kein Bild haben. Sind alle ein Bild?
Andersrum. Bei Sojektivität geht es darum, ob alle Elemente im Wertebereich ein
Urbild
haben. Das Wort ist Urbild, genau, nicht Bild. Aber ja, völlig gut erklärt die Intuition. Also erste Vermutung, wenn A gleich 0 ist, dann ist die Abbildung nicht sojektiv. Da haben jetzt bestimmt noch andere Leute so eine ähnliche Idee gehabt. Ich habe da ganz viele Hände gesehen. Was haben wir noch an Ideen?
Könnten wir auch vorstellen, auch wieder, wenn A 0 ist, dass dann
ich möchte eine ketzerische Frage stellen und dann mal gucken, ob da vielleicht im Publikum noch ähnliche Leute sowas im Kopf hatten, wie ich jetzt gerade. Wir gucken mal, von wo nach wo die Abbildung geht und was für eine Abbildung das ist. Wenn für A gleich 0 die Abbildung nicht sojektiv ist, dann welchen Zusammenhang gibt es zwischen Sojektivität und Injektivität? Unter gewissen Voraussetzungen, und jetzt sehe ich die ersten, ist das nicht schön? Und umgekehrt, ne? Wenn sie nicht subjektiv ist, dann ist sie halt auch nicht injektiv. Das heißt, ihre Intuition ist komplett richtig. Sie haben aus der einen Richtung drauf geguckt. Wir gucken jetzt mit dem Superkorrelator aus der anderen Richtung. Aber ja, wir kommen zum gleichen Ergebnis. Ja. Genau. Muss ich überhaupt noch was hinschreiben? Ja, okay. Mach ich. Gut. Wir müssen es vielleicht jetzt nicht vollständig klären, aber wir können ja mal anfangen mit so einer Behauptung wie, wenn A gleich 0 ist, dann ist die Abbildung weder injektiv noch sojektiv. Zeigen wir kurz und dann können wir immer noch weiter überlegen, ob wir für andere Werte von A noch was anderes Interessantes sehen. Aber so würde ich erstmal anfangen. Was haben Sie?
Eine Frage, nämlich, wenn Sie der Voraussetzung haben, kann man das bei den Lernvorbereitungen pauschal voraussetzen? Also, ist man ein Homomorphismus aus?
Steht das in der Vorlesung, ob lineare Fortsetzungen ein Homomorphismus sind? Fortsetze, kommt automatisch ein Homomorphismus raus. Und umgekehrt ist jeder Homomorphismus die lineare Fortsetzung von etwas, was auf den Basisvektoren liegt. Das ist dieser tolle Zusammenhang, den wir haben. Deswegen sind ja auch die Bilder alle festgelegt, selbst wenn man sie nur von Basisvektoren kennt. Das haben wir ja heute nochmal gefeiert, als wir gesehen haben, dass wenn man die identische Abbildung auf einer Basis hat, dass man dann weiß, dass man die identische Abbildung auf dem ganzen Vektorraum hat. Ja. Genau. Gut. Toll, dass wir diese Details hier nochmal besprechen. Meine kleine Behauptung ist also, im Fall A gleich 0 ist Phi weder injektiv noch sojektiv. Und wir beweisen das. Indem wir, so wie Sie das ja auch vorgeschlagen haben, mit der Subjektivität anfangen, denn ich finde, dass man das ganz gut sehen kann. Wenn A gleich 0 ist, dann können wir uns ja die Bilder nochmal angucken. 101 ist ein Bild, 100 ist ein Bild und 00 minus 1. Und all diese Vektoren haben in der mittleren Komponente eine 0 stehen, sodass ich also nichts ins Bild kriege, wo in der Mitte was steht, was von 0 verschieden ist. Und ich kann hier wieder die Vorlesung zitieren, und zwar Lemma 5.2. Ich habe vergessen, welcher Teil, ich glaube C. Das Bild ist doch die Menge aller Bilder, aber weil das Bild ein Teilraum ist, reicht es, wenn ich als erzeugenden System einfach die Bilder der Basisvektoren nehme. Das heißt, das ist das Erzeugnis der drei Bilder, die da stehen. 1, 0, 1, 1, 0, 0 und 0, 0, minus 1. Und diese 0 hier steht da, weil ich am Anfang gesagt habe, dass A gleich 0 ist. Ansonsten hätte ich da ein A hinschreiben müssen. Und jetzt sehe ich doch schon, dass ich den ersten Vektor darstellen kann mit dem und mit dem. Das ist nämlich einmal der minus einmal der. Das heißt, dass dieses Erzeugnis hier auf keinen Fall Dimension 3 haben kann, sondern es hat höchstens Dimension 2. Und wenn ich mir diese beiden Vektoren angucke, dann sehe ich, dass die eine linear unabhängige Menge bilden. Das heißt, die Dimension des Bildes ist genau 2. Wir sehen, dass die Dimension des Bildes 2 ist. Insbesondere ist Phi nicht subjektiv, denn der Zielraum R auf 3 hat Dimension 3 und wenn das Bild eine kleinere Dimension hat, dann kann es nicht der ganze Raum sein. Also es ist nicht subjektiv. Und dann würde ich einfach das Superkorrelat zitieren und würde sagen, dann ist es auch nicht injektiv. Wenn Sie das nicht möchten, weil Sie aus Gründen, die ich nicht verstehen kann, das Superkorrelat nicht so super finden, dann können Sie mit der Dimensionsformel für lineare Abbildungen argumentieren. Dimension des Startbereichs gleich Dimension des Kerns plus Dimension des Bildes. Der Startbereich hat Dimension 3, das Bild hat Dimension 2, also muss für den Kern jetzt noch Dimension 1 übrig bleiben, also kann die Abbildung nicht injektiv sein. So eine leichte energetische Unruhe. Ich könnte mir vorstellen, dass da Menschen sind und warten, ob die hier rein können. Ich lusche also gleich mal. Ja? Mit Ihrem Einverständnis lusche ich mal? Ja?
Würde dieser Beweis zu einer Länge und einer Ausführlichkeit erreichen?
Fast. Fast. Ich bräuchte für die Dimension des Bildes eine Begründung. Das, was ich gesagt habe, das müsste da kurz stehen mit so einem Satz.
Also heißt das, dürfen wir nicht sehen, dass das passiert?
Sie dürfen es fast sehen. Also ich würde so einen Satz hinschreiben wie ich sehe, dass der erste Vektor sich als Linearkondition darstellen lässt, deswegen hat das Bild nicht Dimension 3, sondern höchstens Dimension 2. Das dürfen Sie dann sehen, dass das eine Basis bildet. Ja, also diesen einen Satz, den hätte ich mir an deiner Stelle noch gewünscht. Aber ansonsten der Rest, der reicht. Wenn wir rausgehen, dann können Sie mich ja noch mal kurz schnappen und mir noch irgendwas sagen oder mich irgendwas fragen. Und nachher können Sie mich ja auch schnappen und noch irgendwas fragen oder sagen und mir Hausaufgaben geben. Und vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Anmerkungen und Fragen. Danke.